HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Natürlich der allergrößte Dank an Hansi Flick. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Zeit nach der Europameisterschaft. Sport muss beim DFB an erster Stelle stehen. Und ich glaube, mit dem Bundestrainer, den wir jetzt gefunden haben, ist jeder und jede in Deutschland sehr glücklich.
Solange die Strukturen des DFB nicht geändert werden, hin zu mehr Professionalität, zu mehr Kontrolle, zu mehr Aufsicht, wie in jedem anderen millionenschweren Wirtschaftsbetrieb auch, kann es keinen Neuanfang geben. Nur ein Spiel für
Millionen. Man hat ja das Gefühl, dass die sich in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt haben.
Frische neue Leute werden gesucht, die sich nicht in Machtkämpfe verstricken.
Eine Frau an der DFB-Spitze wäre auf jeden Fall mal ein begrüßenswerter Impuls. It's just a game,
forever young. Eine Person ganz oben beim größten Sportverband der Welt, bei der man nicht gleich irgendwie an Mauscheleien mit Kollegen denkt.
Ich habe wirklich ein tolles Bild von Hansi Flick. Der kann mit Spielern, der spricht, der schafft Vertrauen. Er ist jemand, der zuhört, er lässt Spieler machen, er gibt ihnen Verantwortung, er fördert junge Talente. Wir können einfach nur Daumen drücken und sagen, Hansi, mach es.
Ach, was waren das noch Zeiten, als Fußballer noch singen durften. Und zählen Sie die Tage jetzt schon rückwärts, noch 14 Mal schlafen, dann beginnt die Europameisterschaft, dieses Mal sogar auf 12 verschiedene Länder verteilt. Und heute trifft sich die deutsche Nationalmannschaft zum Trainingslager in Seefeld. Können Sie noch ruhig schlafen oder fiebern Sie dem Testspiel gegen Dänemark schon entgegen? Okay. Zugegeben, das war jetzt eher so eine rhetorische Frage von Vorfreude oder gar Begeisterung ist in Deutschland nichts zu spüren. Das war früher anders, definitiv. Aber spätestens nach den letzten Pleiten der Nationalmannschaft gegen Spanien und Nordmazedonien glaubt sowieso kaum noch jemand daran, dass sich Nationaltrainer Jogi Löw mit einem Titel zum Abschied noch ein Denkmal setzen kann. Hansi Flick also wird sein Nachfolger und er kennt den Laden wirklich gut. Aber ist das nun ein Zeichen des Neuanfangs? Und wenn ja, warum hat er da nicht schon vor der EM das Ruder übernommen? Flick, Flick, hurra, ist der deutsche Fußball noch zu retten? Also ein ziemlich ernstes Thema heute. Was ist bloß aus dem Fußball geworden in Deutschland? Die DFB-Spitze hat sich gerade mal wieder selbst zerlegt und an der Basis sieht es auch nicht gerade gut aus. Schon vor Corona liefen dem Jugendfußball die Mädchen und Jungen weg und durch die Pandemie und die Lockdowns wurde das alles noch viel schlimmer. Verliert der Fußball seine Faszination? Aber wie Sie schon am Titel sehen, Flick, Flick, hurra, wir wollen wirklich optimistisch bleiben. Deshalb blicken wir jetzt erstmal auf den künftigen Bundestrainer. Hansi Flick wurde also in dieser Woche offiziell als Nachfolger von Jogi Löw präsentiert und vorzuzeigen hat er viel Gutes. Matthias Merget.
Nach 4 deutschen Meistertiteln als Spieler mit dem FC Bayern feierte Hansi Flick seinen ersten bescheidenen Erfolg als Trainer in der Oberliga. Mit der TSG Hoffenheim gelang ihm 2001 der Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Die Arbeit als Trainer hat ihm Spaß gemacht und so hat Flick konsequent weiter an seiner zweiten Karriere gearbeitet.
Hab's von der Pike auf gelernt, mein Trainer-Dasein, hab also mit nicht den normalen Weg gegangen, wie die Bundesligaspieler das heutzutage machen können, sondern ich habe zuerst einen B-Schein, dann trainiert, dann einen A-Schein, dann trainiert und dann habe ich einen Fußballlehrer 2003 abgeschlossen.
Und das zusammen mit Thomas Doll als Jahrgangsbester. Der nächste große Schritt in der Trainerkarriere von Hansi Flick kam 2006, als der Deutsche Fußballbund ihn als Co-Trainer von Joachim Löw verpflichtete.
Jeder Trainer ist stolz, wenn man in dem Trainerteam, das die Deutschlands liebstes Kind auch trainiert, betreut, Mitglied zu sein. Deswegen habe ich auch nicht lange überlegen müssen, sondern es war für mich eine Ehre, hier dabei zu sein.
Sein Highlight in dieser Zeit natürlich der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.
Gigant Götze macht das Tor und wird jetzt bejubelt. Und natürlich sind die Deutschen jetzt hier aufgesprungen.
Nach dem Siegtreffer von Götze und dem WM-Titel tritt Flick als Co-Trainer zurück. Nach Stationen als Sportdirektor beim DFB und Geschäftsführer Sport in Hoffenheim wird er am 4. November 2019 beim FC Bayern vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert. Flick formte aus guten Bayern-Spielern wieder eine Mannschaft mit Siegermentalität und das nicht nur mit sportlicher Fachkompetenz, so Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.
Die menschliche Seite ist natürlich top. Für ihn sind wir nicht nur Spieler, die er für sein System benutzt, sondern er sieht auch wirklich den Menschen dahinter und das merken wir Spieler und auch die Mitarbeiter.
Mit dieser menschlichen Seite machte er sich und den FC Bayern zum deutschen Meister, Pokal- und Champions-League-Sieger. Sein Motto: bescheiden und doch geprägt von Ehrgeiz.
Es gibt so einen schönen Spruch: Erfolg ist nur gemietet und die Miete ist jeden Tag fällig. Und wenn man Erfolg haben möchte, ist es natürlich auch wichtig, dass man immer weiter geht und weiter daran arbeitet, noch besser zu werden.
Mit diesem Erfolgskonzept soll Flick nun nach der Europameisterschaft die Nationalmannschaft zu neuen Höhenflügen führen. Darauf hoffen zumindest die Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund.
Erfolg ist nur gemietet und beim FC Bayern hat Hansi Flick zumindest letztes Jahr alle nur denkbaren Erfolge abgeräumt. In dieser Woche also hat er offiziell den Vertrag als kommender Bundestrainer unterschrieben. Philipp Köster, Chefredakteur des Magazins Elf Freunde, schönen guten Abend.
Guten Abend, grüße Sie.
Ist Hansi Flick der richtige Mann für die Nationalmannschaft?
Naja, wenn man mal so aufs Kandidatentableau schaut, dann ist er tatsächlich der unter denen, die zur Verfügung standen, sicher der Beste. Manche haben sicher auf Jürgen Klopp gestiert, manche auch auf Julian Nagelsmann, vielleicht auch einer oder andere auch auf Rolf Rangnick, aber tatsächlich ist Hansi Flick als einer, der verfügbar war, der unterschreiben konnte, der den DFB kannte und nun auch bereit war, das zu machen, sicherlich die beste Variante.
Aber wenn man ehrlich ist, Jürgen Klopp wäre die erste Wahl gewesen. Warum eigentlich?
Weil er natürlich einer ist, von dem man sich erhoffen könnte, dass er ganz, ganz neuen Schwung in die Nationalmannschaft reinbringt. Die ist ja durch schwere Wasser gewartet, das schmähliche WM aus in Russland, danach die wenig überzeugenden Auftritte, dazu ein zunehmend lustloser Bundestrainer Jogi Löw und eine wachsende Distanz der Mannschaft zu den Anhängern. Da hätte man so jemanden wie Jürgen Klopp, so einen Menschenfischer durchaus gebrauchen können. Das ist Hansi Flick sicher nicht. Insofern wäre der so die erste Wahl gewesen. Oliver Bierhoff hat das ja hin und wieder auch anklingen lassen.
Was sind denn nun die Stärken von Hansi Flick?
Er ist tatsächlich einer, der die menschliche Seite im doch sonst sehr, sehr harten Profifußball gerne mal betont. Das hat Joshua Kimmich gesagt, das sagen auch viele andere vom FC Bayern, wenn man sich mit ihnen unterhält, dass er einer ist, der nach dem eher distanzierten Niko Kovac einer war, der die Bayern wieder zusammengeführt hat, der auch mal gefragt hat, wie es privat geht, der vor allen Dingen verstanden hat, dass zu einem erfolgreichen Team immer auch gehört, dass man sich untereinander einigermaßen versteht und dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Also er ist vor allen Dingen, glaube ich, einer, der neben seiner taktischen Versiertheit einer ist, der einen Blick hat für das menschliche Gefüge einer Mannschaft.
Was ist das für ein Signal, diese Entscheidung? Kontinuität oder würden Sie sagen Einfallslosigkeit?
Kann man, wenn man das von beiden Seiten betrachtet, sowohl als auch bezeichnen. Natürlich ist Hansi Flick niemand, wo jetzt alle sagen, das gibt's doch gar nicht, den hätten wir gar nicht auf der Rechnung gehabt. Und er ist natürlich einer, der schon mal beim DFB war, der natürlich auch die Position von Oliver Bierhoff stärkt und der sicherlich für die ganz großen Umbrüche nicht zu haben ist. Aber er ist eben auch schon einer, der hoffentlich dieses Amt nicht so abmoderiert, wie Joachim Löw das zuletzt getan hat. Er ist einer, der das nochmal als neue Herausforderung bezeichnen wird. Für viele andere ist, glaube ich, so ein Bundestrainerposten eher so die Entenmoräne der Laufbahn. Das ist für Hansi Flick anders.
Nach dem peinlichen 0:6 gegen Spanien und der Niederlage gegen Nordmazedonien gab es ja auch schon die Forderung, man sollte besser sofort auf Hansi Flick setzen. Warum ist das nicht passiert?
Erstmals natürlich, weil er zu diesem Zeitpunkt, also gerade vor der EM, nicht rechnen konnte, dass er beim FC Bayern schon quasi einen Nachfolger präsentiert bekommen würde. Zum anderen natürlich auch aus Loyalität für Joachim Löw, der ja auch eher unfreiwillig gegangen ist. Man darf sich ja nicht vertun, wenn es nicht den öffentlichen Druck gegeben hätte, dann hätte Joachim Löw wahrscheinlich noch bis zur WM 26 oder 30 weitergemacht. Er ist tatsächlich ein bisschen rausgedrängelt worden. Also da hätte es sich verboten, als alter Weggefährte dann zu sagen, Jogi, mach mal Platz, jetzt komme ich.
Jogi Löw ist Weltmeister. Das bleibt er für immer. Trauen Sie ihm bei seinem letzten großen Turnier einen Erfolg zu?
Es wird ein bisschen darauf ankommen, wie die Mannschaft reagiert, ob sie ihrem Trainer ein Abschiedsgeschenk machen kann und ob es ihm gelingt, nach all den missglückten Versuchen doch die Abwehr noch zu stabilisieren und vor allen Dingen so etwas wie Turniergeist herzustellen. Klar ist, vom spieltaktischen Verhalten, von den Einzelkönnern sind wir anderen Mannschaften wie Frankreich, wie England, wie Italien, auch wie Spanien derzeit hoffnungslos unterlegen. Da müsste es also einen besonderen Mannschaftsgeist geben. Ich sehe das momentan noch nicht so. Ich finde tatsächlich auch, dass die letzte Pressekonferenz von Jogi Löw eher lustlos als inspiriert vorgetragen wurde. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja das, was immer dieser Mythos ist, Deutschland als Turniermannschaft.
Was ist dran an diesem Mythos? Also in Russland ist dieses Ding ausgefallen, dieser Mythos.
Ja, da haben es eher die Südkoreaner vorgemacht, wie man als Team auftritt. Da hatte man das Gefühl, das Team zerfällt in alle Einzelteile, niemand rennt für den anderen und jeder schaut den anderen missgünstig an, wenn der mal wieder einen Pass versemmelt hat. Das ist ein bisschen anders geworden. Ich bin mal gespannt, wie so insgesamt das Gefüge sich verhalten wird, dadurch, dass ja auch noch ein paar alte Knacker zurückgekehrt sind. Es war ja vor Jahren mal der große Umbruch beschworen worden und in einem großen PR-Akt wurden dann ein paar Bayern- und Dortmund-Spieler expediert. Jetzt sind die fast bis auf Jerome Boateng alle wieder da. Ob das tatsächlich die Jungen so super finden? Es gab ja während der WM 2018 ganz schöne Diskussionen und Reibereien zwischen den Alten und Jungen. Also das wird spannend zu sehen sein, was es da für chemische Reaktionen gibt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich die verschworene Einheit wird, die man sich so gerne vorstellt.
Also ich höre Skepsis aus Ihren Worten. Was sind die Schwächen dieser Mannschaft, die jetzt heute gerade ins Trainingslager geht?
Da muss man nur auf die Defensive gucken. Tatsächlich ist ja Mats Hummels nicht ohne Grund zurückgeholt worden. Hat man ja in den Spielen gegen Nordmazedonien, gegen Spanien gesehen, dass es da an vielen mangelte. Und mit Mats Hummels ist jetzt jemand da, der das Stellungsspiel nicht nur als erotische Variante kennt. Also einer, der auch mal als Turm in der Schlacht fungieren kann. Das geht den Jungen ein bisschen ab. Das geht aber selbst solchen versierten Fachkräften wie Antonio Rüdiger so ein bisschen ab. Also stabile Defensive ist wichtig. Und zum anderen brauchen wir auch vorne einen, der nicht so an der Strafraumkante den Gegner umzingelt, wie das Timo Werner macht, sondern auch mal eine Bude macht. Dafür ist ja dann jetzt noch Kevin Volland geholt worden als Überraschungskandidat aus Monaco, der hat in der französischen ersten Liga immerhin oft getroffen. Also Tore machen und hinten nicht gleich den ersten Ball reinkriegen, das wird die Devise sein.
Und es ist ja immer so, dass der Nationaltrainer nicht viel Zeit hat, eine wirkliche Mannschaft zu formen, weil die ja eigentlich immer auf völlig anderen Baustellen unterwegs sind. Kann das jetzt noch gelingen in Seefeld in der Zeit, bis das Turnier beginnt?
Auch das ist ja immer so wichtig, dass man endlich mal zusammenarbeiten kann, taktische Formationen einstudieren kann, sich besser kennenlernen kann, dass der eine Abwehrspieler zum anderen sagt, oh, ich wusste gar nicht so, dass du so mit Vornamen heißt. Also sowas muss natürlich auch passieren, so eine Art von chemischer Reaktion untereinander. Zum anderen ist es aber auch so, dass es vor allen Dingen um Regeneration gehen wird. Also all die Spieler, die da jetzt zusammenkommen, die haben schon eine mörderisch harte Saison hinter sich. Diese Corona-Saison war ja wahnsinnig eng getaktet, gerade die Bayern mit ihren vielen Champions-League-Spielen. Also da wird es vor allen Dingen gehen, ein bisschen ausruhen, gleichzeitig mal ein paar Abläufe, Automatismen einstudieren und hoffen, dass sich da bei dem einen oder anderen bunten Mannschaftsabend was tut in der Mannschaft, dass da eine richtige 11 oder sogar eine 26, also so viele Spieler dürfen ja mit zusammenwächst.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind bei dieser Europameisterschaft in einer sehr starken Gruppe gelandet. Wie weit kommt Deutschland da?
Oh, schwierig. Ich bin kein Tippspielkönig. In der betriebsinternen Rangliste lande ich immer auf dem vorletzten oder letzten Platz. Ich kann nur sagen, dass natürlich mit Portugal und mit Frankreich zwei Mannschaften dabei sind, die durchaus ihren Ehrgeiz haben, weiterzukommen. Gerade die Franzosen werden auf jeden Fall Gruppensieger. Die Ungarn sind vielleicht die Mannschaft, die man unbedingt schlagen muss, um vielleicht sogar noch als Dritter dann ins Endtableau reinzurutschen. Aber da braucht es schon tatsächlich von Beginn an eine starke Mannschaft. Schwächen kann man sich da nicht leisten. Also es könnte tatsächlich sein, dass das Gleiche passiert. Und das wäre bei einer Europameisterschaft ja noch schmählicher, dass wir ausscheiden in der Vorrunde wie schon in Russland 2018.
Das war Philipp Köster von Magazin Elf Freunde. Vielen Dank. Und wir wollen ja heute die Fußballleidenschaft wach küssen. Und dafür erinnern wir uns an die größten deutschen WM-Momente. Natürlich müssen wir anfangen mit dem Wunder von Bern am 4. Juli 1954. Der knappe 3:2-Sieg gegen die hochfavorisierten Ungarn damals. Das war das erste Mal nach dem Krieg, dass eine richtige Welle der Begeisterung durch Deutschland ging. Manche bezeichnen das hier sogar als die eigentliche Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Der Reporter war Herbert Zimmermann.
Deutschlands A-Mannschaft, der großartige Sieger gegen Österreich, hat aus 0:2 2:2 gemacht. Ja, ist es zu glauben, wir haben ausgeglichen. 6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel. Durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Boczek durchgesetzt. 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballerinnen sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Wankdorf. 3:2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus!
Und da versagt ihm die Stimme, ein Klassiker. So einen Torjubel wünschen wir uns auch zur Europameisterschaft 2021. Flick, Flick, Hurra, ist der deutsche Fußball noch zu retten? Zuletzt hatte ja Fritz Keller diesen Auftrag, er sollte den DFB retten. Als frisch gewählter Präsident des größten Sportverbandes der Welt hatte er vor 2 Jahren den Anspruch, gründlich aufzuräumen an der Spitze und Schluss zu machen mit den vielen Skandalen und Intrigen. Doch damit ist Keller so gründlich gescheitert, dass der ganze Laden nun völlig ohne Führung dasteht. Wie konnte das passieren? Philipp Hofmeister über eine Enttäuschung.
Die Fürsprecher waren zahlreich und dazu ziemlich prominent. Von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
Er ist ein Mensch, der immer ein großes Herz auch für den gesamten Fußball hatte. Und deshalb finde ich das, was Fritz Keller darstellt, für den gesamten deutschen Fußball gut.
Bis Bundestrainer Jogi Löw.
Was er sagt, das versucht er auch nachher dann einzuhalten. Dafür steht er. Er steht zu seinem Wort.
Alle waren hoch erfreut bis schwer begeistert, als Fritz Keller im Herbst 2019 in Frankfurt zum ersten Mann im deutschen Fußball aufstieg.
Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball.
Die Idee eines Kellers ganz oben an der Spitze, sie hat keine 2 Jahre gehalten. Dabei hatte der Winzer und Gastronom aus dem sonnigen Südbaden, der nach seinem Patenonkel, dem großen Fritz Walter, benannt wurde, so ambitionierte wie zwingend notwendige Pläne.
Irgendwann mal muss es soweit sein, dass wir alles erzählen können und dass wir so transparent sind, dass es langweilig ist, über uns zu erzählen. Das ist unser Ziel.
Doch an der Aufdeckung von dubiosen Beraterverträgen und zahllosen Seilschaften hatten viele im DFB-Führungszirkel kein allzu großes Interesse. Seine guten inhaltlichen Ansätze torpedierte der Präsident zu häufig selbst mit unglücklichen öffentlichen Auftritten und seinem internen Hang zur Cholerik. Die Gräben wurden immer tiefer, der Machtkampf an der Spitze immer persönlicher. Keller selbst trieb ihn dann auf die Spitze, indem er seinen eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglich.
Ich möchte so lange wie möglich und so lange ich kann und so lange ich bei klarem Verstand bin, das machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr bei klarem Verstand bin, dann bitte ich meine Freunde, mir das klar zu sagen.
So Fritz Kellers eigene Worte am Tag seiner Wahl. Keine 2 Jahre später blieb nichts anderes als der Rücktritt. Der einstige Hoffnungsträger ist schon wieder Geschichte. Das Problem aber bleibt und es ist so viel größer als die Personalie Fritz Keller. Denn es betrifft den kompletten Deutschen Fußballbund. Einen Verband, in dem selbst ein Präsident nur wie ein Flugdrache in einem permanenten Wirbelsturm wirkt.
Wie also kann man den DFB zur Ruhe bringen, wenn selbst so ein ehrenwerter Mann wie Fritz Keller sich in den Intrigen völlig verheddert? An Katrin Rose aus der hr-Sportredaktion. Was ist eigentlich der Kern des Problems beim DFB? Geht es um die handelnden Personen? Geht es um die Strukturen oder schlicht und einfach nur ums Geld?
Na, wenn ich jetzt sage, alles, was Sie gerade aufgezählt haben, dann klingt das vielleicht ein bisschen hart, aber genau so ist es. Das zeigt auch der Blick zurück, also 2015, der Rücktritt von Präsident Wolfgang Niersbach, damals, nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Vergabe der WM 2006 aufgenommen hatte. Sein Nachfolger Reinhard Grindel ist dann über eine Luxusuhr und über Verstöße gegen Compliance-Richtlinien gestolpert und dann hieß es, der jetzt kommt, der muss richtig aufräumen. Fritz Keller ist damit angetreten, aber mit diesen Machtkämpfen, mit der enormen Intransparenz des Verbandes hat auch er eben nicht aufräumen können. Und das liegt auch daran, dass die Strukturen, die die Probleme der vergangenen Jahre bedingt haben, dass die sich nicht geändert haben. Und dass das eben nur allzu selten um das geht, wo es eigentlich drum gehen sollte, nämlich um den Fußball. Und das, was wir eben im Beitrag gehört haben, dass Fritz Keller seinen Vize Rainer Koch dann eben auch noch mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen hat, das war ein erneuter Tiefpunkt, aber eben beileibe nicht der einzige in den vergangenen Jahren. Und es bleibt zu befürchten, auch nicht der letzte.
Also die Strukturen müssen geändert werden. Nun ist Vizepräsident Koch, Rainer Koch wird auch nicht wieder antreten. Aber ausgerechnet der hat jetzt die Aufgabe, den Neuanfang zu organisieren. Und da sagen ja schon viele, ausgerechnet der ist doch eher Teil des Problems und nicht die Lösung. Kann am Ende der vielleicht sogar die Kandidaten verhindern, die jetzt eigentlich nötig wären?
Naja, man könnte, wenn man jetzt sehr positiv ist, auch sagen, der war ja immer da, der hat sich bewährt. Immer wenn einer zurücktreten musste, hat Rainer Koch die Ärmel hochgekrempelt und hat, wie auch jetzt, zusammen mit Peter Peters die DFB-Führung zumindest interimsmäßig übernommen. Aber das haben wir gerade gehört. Es gibt auch an ihm massive Kritik. Sein Umgang beispielsweise mit Journalistinnen und Journalisten und überhaupt mit all jenen, die vielleicht nicht ganz so agieren, wie er sich das vorstellt, der soll alles andere als zimperlich sein. Und was jetzt die Nachfolge angeht, glaube ich auch, dass er nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Koch und auch Peters gehören eben schon seit 2007 zum Führungsteam des Verbandes. Die Intransparenz, die fehlende Aufarbeitung alter Skandale und gleichzeitig die Produktion neuer, die sind diesem Verband ja nicht einfach zugestoßen, sondern die sind von handelnden Personen verursacht und mitgetragen worden. Und dazu gehörten eben auch Koch und Peter Peters. Naja, und Stand jetzt sind die beiden interimsmäßig bis 2022, also noch ziemlich lange im Amt. Das bedeutet, bis dahin wird sich an den aktuellen Strukturen erstmal gar nichts ändern.
Ach so.
Anders wäre das, genau, anders, also könnte man vermuten, weil es die gleichen handelnden Personen sind. Anders wäre das, wenn es vorher schon einen außerordentlichen Bundestag gäbe. Das ist rein rechtlich möglich, wenn es einen wichtigen Grund gibt. Jetzt könnte man sagen, da ist jemand zurückgetreten, wir hätten einen wichtigen Grund. Oder wenn die Liga, 2 regional oder 6 Landesverbände das fordern. Es könnte also von der Basis her Bewegung reinkommen. So mancher Funktionär, der hatte da zuletzt Zweifel dran, hat gesagt, ja, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Ja, und wer ist beim DFB nochmal für Rechtsfragen zuständig? Mhm. Richtig, Rainer Koch. Jetzt ist also tatsächlich die Frage, wie groß ist das Interesse an Aufarbeitung und tatsächlich an Veränderungen? Und das wird sich jetzt zeigen müssen.
Klingt ein bisschen so wie im Vatikan, würde ich mal fast sagen. Backen wir doch mal den idealen DFB-Präsidenten. Was müsste der oder vielleicht sogar die alles mitbringen?
Ja, die ideale Präsidentin, haben Sie ja gerade gesagt, könnte es auch sein. Ich glaube, der Schlüssel, der liegt tatsächlich in der Diversität. Denn der Verband, der DFB, der besteht ja eben nicht nur aus alten, weisen Männern. Der sieht nicht nur so aus wie das, was wir jetzt bei der Vertragsunterschrift von Bundestrainer Hansi Flick auf einem Foto gesehen haben. Herren in Hemden. Nee, der größte Sportverband der Welt, der größte Sportfachverband der Welt, der ist eben sehr viel diverser. Die Basis ist mehr als das und das sollte, glaube ich, in diesem Präsidium auch sichtbar sein. Die 7 Millionen Menschen, die dem DFB angehören, sobald sie eben einen Pass haben, auf dem Platz stehen, Trainingseinheiten organisieren oder an der Pfeife sind, die sollten da auch präsentiert und repräsentiert werden. Und dafür braucht es eben beispielsweise nicht nur eine Frau, wie aktuell Hannelore Ratzeburg im DFB-Präsidium, dafür braucht es vielleicht jemanden, der nicht zwingend aus den Strukturen dieses Verbandes kommt und im Laufe seines Karriereplans jetzt mal an die Spitze stolpert, sondern jemand, der wirklich Veränderungen mitbringt. Und das muss dann in dem Fall ein bisschen mehr sein als eine leere Phrase und vielleicht auch einfach eine hohle Floskel.
Und es gibt ja auch eine Initiative, die genau in diese Richtung geht. Fußball will mehr. Wer genau steckt dahinter?
Na, dahinter stecken Frauen, ein Bündnis an Frauen um Katja Kraus, einst Torhüterin hier in Frankfurt, ist jetzt Marketing-Expertin. Mit dabei ist Almut Schuld, auch Bundesliga-Fußballerin, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Und die fordern eben genau diese Veränderung und das nicht erst 2022. Sie fordern eine Frauenquote erst einmal von 30%, jetzt kann man fast sagen von nur 30%, und ein Programm, das die Chancengleichheit von Frauen im DFB tatsächlich fördert und fordert. Und da sind schon sehr viele Ideen dabei, die den DFB tatsächlich verändern würden, die Strukturen der vergangenen Jahre aufweichen würden. Und ein klitzekleiner Treppenwitz ist, dass der Ex-Präsident Fritz Keller das auch unterstützt. Das hat ein bisschen, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn genau er hätte diese Veränderung ja einführen können und auch das ist in den vergangenen Jahren eben nicht passiert.
Ja, deshalb die Frage, ist das alles nur ein Sturm im Wasserglas oder glauben Sie wirklich, dass sich da was ändern kann?
Ich glaube, es kann sich etwas ändern, wenn den Frauen und dieser Initiative zugehört wird, wenn es ernsthafte Gespräche gibt und nicht wie in den vergangenen Wochen, wo es beispielsweise Druck gegeben haben soll aus dem Verband heraus auf die Schiedsrichterin, auf Bibiana Steinhaus-Webb. Und ich glaube, dass die Spitze ein bisschen hinterher ist, was die Basis angeht. Ich glaube, die Basis ist sehr viel weiter und hat sich deshalb auch von der Spitze entfernt. In den vergangenen Monaten ging es in den kleinen Verein ums Überleben. Es gab kaum Trainingseinheiten. Die haben in der Pandemie auch um ihr finanzielles Überleben gekämpft. Und währenddessen haben die Herren in der Führungsetage sich eben nicht damit beschäftigt, sondern mit ihren eigenen Machtkämpfen. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass die Distanz zwischen Basis und Spitze größer wird. Und da geht es um Zuhören, da geht es wirklich auch um Teilnehmen. Denn auch die Basis spürt, wo ein wirklicher Wille zur Veränderung ist und was nur eine nette Marketingidee und irgendein Hochglanzclip von einem Länderspiel ist. Es bringt nichts mit, beispielsweise den Fußballerinnen zu werben und gleichzeitig sich nicht dafür einzusetzen, dass sie endlich besser bezahlt werden, oder mit den Amateuren zu werben und tatsächlich nichts für sie zu tun. Da muss sich also tatsächlich was verändern.
Wie müsste denn das Verhältnis zwischen den Amateurfußballspielern und den Profis verändert werden, konkreter noch?
Ich glaube, es müsste mehr Nähe geben. Also Nähe im Sinne von, das haben wir verlernt, ein bisschen logischerweise in der Pandemie, weil der Abstand wichtig ist. Aber auch da geht es darum, die Amateurinnen und Amateure wirklich in die Strukturen zu bringen, vielleicht auch andere Sportarten zu integrieren. Warum soll nicht eine erfolgreiche Hockeytrainerin auch im Fußball, auch in der Spitze neue Impulse setzen? Warum soll es nicht mehr Austausch mit der Basis geben und sie eben weniger als Werbeprodukt zu benutzen, sondern viel mehr den Austausch zu suchen, ihnen zuzuhören und auch auf ihre Belange einzugehen. Denn nur so können wir, glaube ich, auch Kinder zurück auf die Plätze holen, Jungen und Mädchen wieder für Fußball begeistern, wenn das nicht alles nur eine zauberhafte Glitzerwelt ist, von der man aber nur was im Fernsehen sieht und eben wenig auf dem Platz spürt.
Das war unsere hr-Sportreporterin Ann-Kathrin Rose. Vielen Dank. Und wir gönnen uns eine weitere Fußballlegende. 1974 in München, Deutschland gegen die Niederlande. Gerd Müller, Sie wissen schon. Die Reporter Heribert Fassbender und Oskar Klose und der Tonfall ein völlig anderer als 1954.
Auch Grabowski gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Eine wunderbare Kombination der deutschen Mannschaft. Als auf dem rechten Flügel Bonhoff geschickt wird, überläuft er seinen Verteidiger. Er hätte aus spitzem Winkel schießen können, aber er gab eine, wie man so schön sagt, englisch harte Flanke zurück zu Gerd Müller. Der brachte diesen scharf geschlagenen Ball unter Kontrolle, trickste seinen Bewacher Reichsberg hinaus und erzielt den Führungstreffer für Deutschland. In der 43. Minute führt Deutschland mit 2:1 im Weltmeisterschaftsfinale von München.
Jetzt müssen sie noch einmal alle Kräfte zusammennehmen und den Ball halten. Müller kriegt ihn vom Freistoß, fällt zu Boden und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Mit 2:1 gewinnen die Deutschen gegen die Holländer nach 20 Jahren. Fast auf den Tag genau. Nach dem sensationellen Sieg einer deutschen Mannschaft über Ungarn mit 3:2 im Bankdorfstadion in Bern in der Schweiz gewinnt ein deutsches Team zum zweiten Mal die höchste Trophäe des Fußballsports in der Welt.
H2 Kultur, der Tag. Ist der deutsche Fußball noch zu retten? Der DFB ist ein Riesenladen. Er besteht aus 26 Verbänden und fast 25.000 Fußballvereinen. Also dürfen wir die Basis nicht vergessen. Alles blickt immer nur auf die Bundesliga und das große Geld. Aber das Rückgrat des Fußballs, das ist natürlich und es bleibt der kleine Ortsverein. Und auch an der Basis gibt es große Probleme. Die Zahl der begeisterten Fußballkinder sinkt schon seit Jahren. Und durch die Corona-Pandemie ist das alles noch schlimmer geworden. Hier ein Beispiel aus Hessen. Michael Pschibilla war vor 2 Wochen beim Training in Baunatal.
Eins.
Fußballtraining bei der C-Jugend der Eintracht Baunatal. Unter Pandemiebedingungen bedeutet das viel Abstand, nur kontaktlose Übungen, also keine Manndeckung und maximal zu fünft. Mehr Spieler lassen die Regeln derzeit nicht zu, weil die Inzidenz über 100 liegt, erklärt Trainer Kevin Kutzner.
Du musst immer Kindern sagen, nee, ihr dürft heute nicht kommen, weil wir einfach nur 5 Leute trainieren dürfen an diesem Tag. Das ist schon traurig, weil du siehst, wie gerne die Leute hierher kommen wollen und trainieren wollen. Und den Spaß, den nimmt man den Kindern einfach dadurch.
Und dann kommt noch hinzu, prinzipiell ist Gruppentraining nur bis 14 Jahre erlaubt. Wer 15 wird, der kriegt quasi automatisch die rote Karte. Diese Altersgrenze ist für viele nicht nachvollziehbar und sorgt für Frust bei den Spielern.
Manche Freunde von mir, die wollen aufhören mit Fußball, weil sie seit 5-6 Monaten keinen Platz mehr gesehen haben. Das kann es ja auch nicht sein.
Dass das nicht einfach so dahergesagt ist, zeigt ein Blick auf die offiziellen Zahlen. Tatsächlich sind die Sportvereine im vergangenen Jahr geschrumpft und das hessenweit. In der Altersgruppe bis 18 Jahre gibt es jetzt fast 7% weniger Mitglieder. Das entspricht fast 43.000 Vereinsaustritten. Bei den Jüngsten, den bis zu 6-Jährigen, ist der Rückgang am höchsten. Und wegen Corona dürften viele Eltern ihre Kinder erst gar nicht angemeldet haben. Die Corona-Maßnahmen könnten so das endgültige Aus für viele Jugendabteilungen bedeuten, fürchtet Trainer Kevin Kutzner.
Die Spieler von mir kommen zum Beispiel aus 20 Kilometer entferntem Wohnort und trainieren halt hier, weil es einfach im Umkreis nicht mehr so viele Jugendmannschaften gibt wie früher. Weil einfach die Lust am Sport nachlässt und durch solche Regeln jetzt auch noch mehr nachlassen wird in Zukunft.
Endlich wieder Normalität, endlich wieder die ganze Mannschaft trainieren. Das ist nicht nur die Hoffnung in Baunatal. Aber Fußball unter Pandemiebedingungen geht erstmal in die Verlängerung. Und für manche Vereine ist das so kompliziert, dass sie das Training gleich komplett eingestellt haben.
Inzwischen ist die Inzidenz auch in Baunatal weiter gesunken. Erste vorsichtige Lockerungen gab es bereits. Wenn das so weitergeht, kann es in der kommenden Woche zu weiteren Lockerungsschritten kommen. Aber das ist auch irgendwie nur ein schwacher Trost. In ganz Deutschland gehen die Teilnehmerzahlen bei den Jugendfußballmannschaften zurück. Schauen wir zum Beispiel nach Südbaden. Dort ist Harald Fengler, der Jugendwart im südbadischen Fußballbezirk Hochrhein. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben sich bei Ihnen so die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren entwickelt?
Also wenn ich unsere Jugendmannschaften angucke, dann habe ich in den letzten 12 Jahren allein in meinem Bezirk, das ist einer von 6 in Südbaden, von der A bis zur F-Jugend 277 Jung- und Mädchenmannschaften verloren. So wir waren bei über 700 und sind jetzt noch bei knapp 500 in dieser Zeit.
Das ist ja schon beachtlich. Haben Sie eine Erklärung für diesen Rückgang?
Nee. Ja gut, die Erklärung liegt, denke ich, im einen im veränderten Freizeitverhalten, das wir ganz normal an den Tag legen. Das hat sich einfach alles geändert. Es sind viele Fun-Sportarten dazugekommen, wie Skateboardfahren, Klettern. Überall gibt es Kletterhallen mittlerweile. Und dann geht der eine oder andere doch lieber allein oder zu zweit. Da muss ich nicht auf keinen Rücksicht nehmen. Da kann ich gehen, wann ich will. Und dann üben die lieber Sportarten aus, wo sie unabhängig sind von anderen.
Also weil es individueller ist, weil man nicht Verantwortung hat, man will nicht die Mannschaft im Stich lassen, man muss am Samstagmorgen um 10 Uhr auf dem Platz sein, auch wenn die Abende da vorher spät waren und solche Dinge.
Ja, genau. Genau darum geht's.
Aber genau solche Dinge ist ja auch wichtig, dass man die lernt in der Jugend, oder?
Ja, das sollte Sinn und Zweck sein. Und es gab ja diesbezüglich auch gerade jetzt wegen der Corona-Pandemie eine Umfrage vom DFB, an die Vereine in ganz Deutschland, wie die Eltern dazu stehen, wie die Trainer dazu stehen, was sie meinen, wie viele Kinder kommen zurück oder bleiben auf der Strecke nach dieser Pandemie. Und da geht man beim DFB von 88% aus. Das heißt, 88% der Spieler kommen wieder zurück nach der Pandemie. Ich persönlich schätze das genauso ein. Also so mit 10-12% Verlust rechne ich eigentlich auch von Jugendspielern, die jetzt nach der Pandemie mir in Südbaden spielen, praktisch seit anderthalb Jahren kein Fußball mehr, die sind einfach weg.
Wie ist denn diese Saison bei Ihnen gelaufen? Was ging denn überhaupt noch?
Also wir haben im September ganz normal angefangen im letzten Jahr, nachdem ja die Inzidenzen soweit oder die Pandemie soweit beherrschbar war. Man hat Hygienekonzepte geschaffen, die Vereine mussten alle dem Verband ein Hygienekonzept im Prinzip vorlegen. Daraufhin hat man die Saison begonnen. Ich bin dann gekommen im Jugendbereich bis zum 8. Spieltag. Da gab es Mannschaften, die hatten alle 8 Spieler, andere hatten nur 3 aufgrund von Verlegungen und so weiter. Und dann wurde am letzten Oktoberwochenende wurde dann die Saison abgebrochen, weil die Zahlen nach oben gegangen sind. Man konnte nicht mehr gewährleisten, dass es zu Ansteckungen kommt. Und dann hat man die Saison erstmal eingestellt für weitere Spiele. Man hat es von Monat zu Monat weitergeschoben. Und nach Ostern hat man sich dann jetzt letztendlich dazu entschlossen, die Saison ganz abzubrechen und zu annullieren.
Mhm. Die Infektionszahlen werden deutlich besser. Können Sie inzwischen wieder trainieren?
Wir können trainieren. Man hat in Kleingruppen angefangen zu trainieren. Also dort, wo die Zahlen über 100 waren oder um die 100 durfte in Fünfergruppen trainiert werden, kontaktarm. Das heißt, keine Zweikämpfe und so weiter, Ball zuschieben, alles war erlaubt. Fünfergruppen, dort, wo die Inzidenzzahlen schon unter 50 waren oder um die 50, dort hat man bis zu 20 Spieler zugelassen. Das entspricht schon dann mehr einem Training, allerdings auch noch relativ kontaktarm. Aber die konnten wenigstens mit der vollen Mannschaftsstärke, sage ich mal, auftreten. Aber mit nur in Fünfergruppen ein Training zu gestalten, das ist doch für den einen oder anderen Verein recht schwierig.
Und ich denke, das Entscheidende natürlich für eine Fußballmannschaft ist auch das Spiel gegen den Gegner am Wochenende, damit man sich messen kann. Auch für Jugendliche ist das sehr wichtig. Wann geht das denn wieder los?
Ja, da hoffen wir drauf, dass es nach den, also wir planen die Saison ganz normal, dass wir nach den Sommerferien wie jedes Jahr beginnen können. Das wäre dann so am 2. Septemberwochenende bei uns in Südbaden. Bedingt natürlich, dass die Vereine vorher auch ins Training gehen. Bei uns müssen die Vereine sowieso immer während den Sommerferien ins Training einsteigen mit diesem späten Saisonbeginn. Da wird sich für die Mannschaft nichts ändern. Aber ich gehe ganz einfach davon aus, dass die Zahlen jetzt so weit fortgeschritten sind nach unten, dass so im Juli, August ganz normal wieder trainiert werden kann bei uns.
Nun stehen wir kurz vor der Europameisterschaft. Haben Sie es auch schon erlebt, dass nach einer tollen WM oder Europameisterschaft neues Interesse entstand und Ihnen die Bude eingerannt wurde?
Ja, wir hatten bei diesen Mannschaftszahlen, die ich vorhin genannt habe, mit diesen innerhalb dieser 12 Jahre gab es einmal ein Hoch. Das war nach der WM in Brasilien mit dem WM-Titel. Da gingen die Zahlen kurzzeitig nach oben, aber schon im nächsten Jahr war es wieder andersrum, also ging es dann wieder abwärts. Und auch die Frauen-WM 2011, von der man sich eigentlich einen Riesenzuwachs im Mädchenbereich versprochen hat, ist so nicht gekommen damals. Es gab wohl mehr Mädchen zu diesem Zeitpunkt, aber das ist alles wieder auf ein ganz erschreckend schwaches Niveau zurückgegangen, was die Mannschaftsstärken und Mannschaften im Mädchenbereich anbelangt. Die machen uns im Prinzip am meisten Sorgen im Moment, ja.
Warum das? Also wie viel haben Sie da zurzeit?
Ja, ich habe im Bezirk 12 Mannschaften. Ja, 12 Mannschaften. Davon kann ich gerade eine B-Junioren-Mannschaft stellen, die über das Großfeld spielt, also 11 gegen 11. Die spielen dann auch in ganz Südbaden in dieser Landesliga, Verbandsliga bei den Mädchen. Und die anderen Mannschaften, die spielen nur auf Kleinfeld, entweder 7 gegen 7 oder 9 gegen 9.
Und Sie sehen da keine Besserung? Also Sie haben wenig Hoffnung, dass das mehr werden? Oder was müsste sich tun?
Ja, hoffen tue ich eigentlich immer, dass es mehr wird. Aber ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen.
Freuen Sie sich auf die Europameisterschaft? Vielleicht gibt das ja doch einen neuen Schub?
Ja, doch. Ein Stück weit freue ich mich schon drauf. Vor allem freue ich mich drauf, dass endlich mal wieder Spiele mit Zuschauern stattfinden. Denn das, was jetzt im letzten Jahr auch innerhalb der Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga abging, das war doch sehr gewöhnungsbedürftig, möchte ich es mal sagen. Die durften immerhin spielen, im Amateurbereich ging ja gleich gar nichts. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich schon drauf. Ja.
Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Europameisterschaft. Harald Fengler, der Jugendwart im südbadischen Fußballbezirk Hochrhein. Herzlichen Dank. Und was kommt nun? Einmal dürfen Sie raten, was war wohl der letzte große Triumph der deutschen Nationalmannschaft? Natürlich das Tor im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro. Deutschland gegen Argentinien. Die Reporter damals waren Armin Lehmann und Jens-Jörg Rieck. Und die hatten wieder deutlich mehr Pfeffer in der Stimme als noch in den 70er Jahren.
Blick zur Uhr, 111 Minuten sind vorüber, regulär noch 4. Dann in Rio. Ein Elfmeterschießen am Ende der 20. Fußball-Weltmeisterschaft. Und da gibt es vorher noch diesen einen Geniestreich. Schon wieder faul.
Ich korrigiere dich ja ungern, aber musst dir noch sagen, also es sind 9 Minuten noch.
Ach ja,
nicht
4. Ja.
Aber
15.
Es ist noch so lang. So lang sind wir jetzt hier schon zusammen. Da kann man auch mal beim Rechnen, kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gibt es dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor! Tor für Deutschland!
ihn lässig vorbei an Sergio Romero. Und jetzt sind mir die 8 Minuten zu viel. Ich hätte lieber noch 4. Aber Deutschland führt mit 1:0.
Gigant Götze macht das Tor und wird jetzt bejubelt. Und natürlich sind die Deutschen jetzt hier aufgesprungen. Wunderschön gemacht. Viel besser kannst du das gar nicht machen. Abnahme mit der Brust, abgezogen mit links. Romero taucht herunter und der Ball fliegt ins Netz hinein zum Tor von Mario Götze. Der hatte schon einmal getroffen hier im Verlauf dieses Turniers. Aber das könnte das wichtigste Tor seiner gesamten Laufbahn werden.
Schon so oft gehört und trotzdem kriegt man noch Gänsehaut. Flick, Flick, Hurra, ist der deutsche Fußball noch zu retten? Und nach solchen Toren wie das gerade, da stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja in den kommenden Wochen auch ähnliche Szenen erleben. Woran liegt es also nun wirklich, dass die Fußballbegeisterung sinkt in Deutschland? Nicht nur an den Toren, das hat auch tiefere Gründe. Rainer Dachselt geht mal in sich.
Man kennt das, jedenfalls aus der Werbung. Die langsam grau werdenden Herren, die im Stadion oder vor dem Fernseher wieder kleine Jungs werden. Mit Bierflasche oder Becher in der Hand und völlig überwältigt von ihrer Leidenschaft für den Fußball. Das ist zwar ein Klischee, aber ein schönes und ich wäre da auch gerne dabei. Es fällt mir nur schwer. Irgendwas ist kaputt gegangen, entweder bei mir oder beim Fußball. Dabei hatte es gut angefangen. Ich bin eingestiegen, als es mit meinen Mannschaften steil bergauf ging. Als geborener Münchner hatte ich mit etwa 7 Jahren beschlossen, Bayern-Fan zu sein. Und ab da haben die praktisch nur noch gewonnen. Außer ab und zu gegen Amsterdam, Frankfurt oder Offenbach. Und etwa zur gleichen Zeit hat die Nationalmannschaft abgehoben. Europameister 72, Weltmeister 74. Fußball war definitiv etwas Großartiges. Es ging auch gut weiter. Inzwischen mehr der Eintracht Frankfurt verbunden, lernte ich den verfeinerten Genuss an aufregenden Niederlagen. Teilweise sogar im Stadion habe ich erlebt, wie das ist, wenn man nur beinahe deutscher Meister wird und ein paar Jahre später absteigt und wieder aufsteigt und dann in letzter Minute nicht wieder absteigt und dann doch wieder. Schlimm, aber unvergesslich. Und die großen Turniere haben auch gezündet. Wenn es unsere überhaupt nicht gebracht haben, dann gab es ja noch Dänemark oder Nigeria oder irgendeine andere Aufmischertruppe, der ich dann bis zum unverdienten Ausscheiden gegen irgendein Italien im Viertelfinale verfallen war. Und dann nach den bleiernen Rumpeljahren die epische Wiedergeburt des deutschen Fußballs. 2006 noch vorsichtig, 2010 dann mit dem jungen Thomas Müller eigentlich noch besser als 2014, wo es dann aber zum Weltmeister gelangt hat. Das hat allerdings bei mir auch nur noch funktioniert, weil ich mir vor den Begleitgeräuschen die Ohren zugehalten habe, die immer dreistere Fußballverkaufe, die hohlen Superlative von der ultimativen Stimmung und der ganz großen Leidenschaft, hätten diese sonst bestimmt schon früher ausgetrieben. Und naja, also Geld wird ja schon lange viel mit Fußball verdient, aber irgendwann wird das Kreischen der Vermarktungsmaschine unerträglich und die jährlich wiederkehrenden Aufeinandertreffen der bestbezahlten Trainer- und Spielergladiatoren in der Champions League stinklangweilig, obwohl da ja wenigstens manchmal großartiger Fußball geboten wird. Noch langweiliger aber die Bundesliga, wo der Fußball nicht so großartig ist und auf dem Transfermarkt mehr Bewegung als auf dem Platz und wo am Ende die Bayern gewinnen und es schon als Sensation gilt, wenn sich das jeweilige Finanzpotenzial der Vereine nicht 1:1 in die Abschlusstabelle übersetzt. Das ganze Ausmaß des Elends hat dann Corona aufgedeckt. Die Stadien verstummten. Das aufgeregte Gequake und die aufdringliche Verkaufe leider nicht. Als ob man für diese sterilen Trainingskicks noch irgendetwas in der Art von Fußballbegeisterung aufbringen könnte. Bald geht's ja hoffentlich wieder los im Stadion und die leicht ergrauten großen Jungs nippen mit leuchtenden Augen ihr Bier auf der Gegentribüne. Aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal dabei sein werde.
Tja, ist das jetzt so eine leicht sentimentale Früher-war-alles-besser-Haltung oder steckt da mehr dahinter? Wenn Deutschland wieder Tore schießt und Turniere gewinnt, dann kommt doch die Begeisterung zurück, oder? Jürgen Roth ist Autor und Satiriker und berufenes Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Von ihm sind zum Beispiel Bücher wie »Leben voller Fallrückzieher«, »Noch mehr Fußball« oder »Nie mehr Fußball«. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Noch 14 Mal schlafen. Freuen Sie sich auf die EM?
Ach, ich würde das gerne bejahen. Früher war das so, dass ich mir die Kicker-Sonderhefte und die sonstigen Sonderhefte besorgt habe und mich über die Mannschaften informiert habe. Ich werde diese EM diesmal sozusagen aus der distanzierten Betrachterperspektive anschauen.
Denn im Grunde genommen interessiert mich dieser nur noch fürs Fernsehen inszenierte Fußball überhaupt nicht mehr, wenn ich das so offen sagen darf, zu Beginn.
Also ein bisschen ähnlich das Problem wie bei Rainer Dachselt auch. Was trübt Ihre Freude am Fußball?
Also ich kann mich sehr genau erinnern, es ist ja in dem Beitrag von Ihrem Kollegen eben angeklungen, 1999, dieser unglaubliche Nichtabstieg der Frankfurter Eintracht am 29. Mai. Und mein Lieblingsverein, ich darf das hier gestehen, der 1. FC Nürnberg hat sich in den Abgrund selber katapultiert. Das war die große, fast Kulminationsphase des Fußballs. Drei Tage vorher hatte der FC Bayern im Champions-League-Finale gegen Manchester United in einem historischen Spiel in der Verlängerung oder der Nachspielzeit, muss man sagen, nicht der Verlängerung verloren. Da dachte ich, besser geht es nicht. Als ob der hegelsche Weltgeist verfügt habe, so, jetzt hat der Fußball seinen Höhepunkt erreicht und seither ging es bergab. Und bei der WM 2006 war genau das, was eben schon beschrieben wurde, mir das erste Mal so vollkommen klar geworden, dass dieser mediale Overkill, dieses ständige Bequatsche, die Freude an diesem sagenhaften Spiel mir gründlich verdorben hat. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel die Übertragung der Anfahrt des Busses der deutschen Fußballnationalmannschaft 1,5 Stunden lang übertragen wurde und Johannes Bekerner das kommentiert hat im Fernsehen. Da dachte ich, jetzt stimmt nichts mehr. Und deswegen ist es seither leider weiter bergab gegangen und die jüngeren Ereignisse habe ich dann insofern begrüßt, als ich vollkommen begeistert zur Kenntnis genommen habe, dass sich der Fußball ja im brechtschen Sinne zur Kenntlichkeit entstellt hat, nämlich mit der Super League. Ich dachte, da sprengen sie jetzt diesen Geld- und Kommerz- und korrupten Verbandsfußball endgültig in die Luft. Leider mussten sie aufgrund massiver Fanproteste da einen Rückzieher machen. Aber das hätte ich sehr begrüßt, wenn das durchgegangen wäre. Dann hätte man sich nämlich diese schwere Liebe Fußball endlich vom Hals schaffen können.
Ach so, Sie argumentieren jetzt ein kleines bisschen um die Kurve. Ich hätte gedacht, Sie sind heilfroh, dass die Super League gescheitert ist. Aber letztlich helfen Sie mir nochmal.
Ich habe ein wenig dialektisch argumentiert. Ja. Der Fußball ist nicht tot zu kriegen. Also es werden immer wieder Kinder auf der Wiese sich zusammenfinden und diesen Ball hinterherjagen, weil das offenbar ein anthropologisch verankertes großes Bedürfnis ist, zusammen zu spielen. Aber der Profifußball, der Verbandsfußball ist verkommen, verrottet, unreformierbar. Wenn Sie mit einem Spezialisten wie Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung sprechen, der hat ein tolles Interview der Deutschen Akademie für Fußballkultur vor ungefähr einem Jahr gegeben, der sagt, dieser Fußball ist nicht mehr zu retten. Da können Sie auch nicht mehr dran rumdoktern. Die ganzen Vorgänge um Fritz Keller zeigen das ja. Der ist ja vermutlich tatsächlich an dieser Betonköpfigkeit gescheitert. Das ist vorbei und wir werden eine Art Zombie-Europameisterschaft erleben, die ich mir nur aus beruflichem Interesse anschauen werde, weil ich ja auch Geld verdienen muss als Freiberufler. Aber das, was den Fußball mal ausgezeichnet hat, das ist ja eben auch sehr schön beschrieben worden, ist vernichtet worden unter dem Druck dieser Geldmaschinerie, die hoffentlich unter ihrer eigenen Last zusammenbricht. Deswegen habe ich das sozusagen dialektisch begrüßt, dass diese Super League-Initiative vor ungefähr einem Monat gestartet wurde.
Und Sie sind in dem Punkt pessimistisch. Sie würden es wirklich sagen, nicht reformierbar, selbst nicht von so einer Initiative. Fußball will mehr, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Vielleicht sogar eine DFB-Präsidentin. Halten Sie das nicht für möglich, für denkbar?
Man muss die Verbände sprengen. Man muss dieses ganze Profisystem sprengen und neu aufbauen. Es gibt seit Jahren Initiativen von Ultragruppierungen verschiedener Couleur, die sagen, wir müssen uns den Fußball wieder aneignen. Da gibt es Manifeste, die sehr klug teilweise sind. Da geht es darum zu sagen, weg mit dieser Champions League. Champions League ist jetzt wieder reformiert worden und wird nochmal vergrößert, ich glaube verdoppelt, was die Anzahl der Spieler anbelangt. Es gibt Petitionen, es gibt das Bestreben, die Entkommerzialisierung einzuleiten. All das interessiert ein in sich verfahrenes System null. Und ich sehe auch keine Spielertypen mehr, wenn ich das vielleicht noch anmerken darf. Vor ungefähr 15, 20 Jahren konnten Sie noch jeden großen Spieler, eigensinnigen Spieler an seiner Laufphysiognomie erkennen. Einen Mario Basler haben Sie sofort erkannt, einen Mehmet Scholl haben Sie erkannt. Heute kann ich diese Spieler nicht mehr auseinanderhalten. Und das ist für mich was ein Kriterium, an dem ich sehen kann, da ist so eine Art Systemfußball eingeführt worden, der die Spieler austauschbar macht. Und man muss die Individualität wieder zurückbringen und die kommt von unten. Die kommt von der Wiese im Park, die kommt von der Straße. Und das geht nicht mehr mit den Verbänden und mit den Vereinen sowieso nicht.
Warum kann man die Spieler nicht mehr auseinanderhalten? Ich meine, am Geld kann es ja nicht liegen, oder?
Nein, nein, die werden ja in, sozusagen in einen Laufstall eingesperrt. Man nennt das Fußballinternate. Dort werden sie gedrillt. Dort wird ihnen jede Eigenheit in der Bewegung aberzogen. Und dann kommen entindividualisierte Roboter heraus, die ein Löw'sches Systemfußball, Ödnissystem umsetzen. Und das zeigt sehr genau, dass der Fußball seines spielerischen Charakters beraubt wurde. Und so ein Fußball möchte ich mir nicht ansehen. Ich möchte den kontingenten, den zufälligen, den überraschenden Fußball wieder haben. Also da bin ich vielleicht Nostalgiker, aber Maradona beispielsweise. Einen Maradona würde es heute nicht mehr geben. Und wir werden auch kein Mario Basler und keine Mehmet Scholl in absehbarer Zeit mehr sehen. Oder einen Uwe Bein, um jetzt mal einen Frankfurter zu nennen. All diese Typen sind heute nicht mehr vorgesehen. Und das ist ein Systemproblem oder ein gesellschaftliches Problem. Deswegen ist mir das relativ wurscht, ob die nächste DFB-Präsidentin dann eine Frau sein wird. Sie wird an diesem System nichts ändern können.
Nun haben wir zumindest einen Wechsel beim Bundestrainer. Können Sie sich vielleicht vorstellen, ich versuche es nochmal, dass Bundestrainer Hansi Flick Sie mit dem Fußball versöhnt?
Ja, ich merke schon, Sie sind etwas...
Ich bin harmoniebedürftig heute, ja.
Ja, ich kann es ja verstehen. Nein, Hansi Flick ist tatsächlich ein Atypus für diese Zeit. Ein hochsozial kompetenter Mann. Er ist kein Aufpeitscher und kein Einpeitscher wie diese Klops und diese Tuchels. Das ist in der Tat so eine Art Lichtgestalt für mich. Und vielleicht kann der da Akzente setzen, die gegen diese systemische Brutalität eine Wirkung entfalten. Also Hansi Flick, den halte ich sehr, sehr in Ehren. Und ich wünsche ihm alles Gute und viel Glück, dass er da etwas verändern kann.
Na, immerhin, da habe ich doch eine positive Aussage noch aus Ihnen rausgekitzelt. Das erste Spiel Deutschland gegen Frankreich, den amtierenden Weltmeister.
Tja, wollen Sie jetzt eine Prognose von mir haben?
Man könnte auch die These aufstellen, eine Mannschaft, die gegen Nordmazedonien verliert, muss jeden Gegner fürchten.
Also, das Erstaunliche ist ja schon, dass Herr Löw jetzt Mats Hummels und Thomas Müller reaktiviert hat und sozusagen sich selber ein Bein gestellt hat mit seiner ganzen furchtbaren Aktion vor 1,5 Jahren oder wann immer das genau gewesen ist. Ich wage da keine Aussicht zu formulieren. Im Grunde genommen müsste diese Mannschaft, so wie sie sich in der jüngeren Vergangenheit präsentiert hat, in der Vorrunde ausscheiden.
Das ist jetzt kein schönes Schlusssatz.
Ja, es tut mir leid, aber ich weiß, dass andere Verbände etwas besser da arbeiten. Und der Löw hätte schon vor 3-4 Jahren aus Selbsterkenntnis zurücktreten müssen. Es ist so eine Art Helmut Kohlsches Beharrungsprinzip, das er offenbar entwickelt hat. Und der Wechsel zu Hansi Flick ist sehr, sehr willkommen von meiner Seite, aber er hätte früher kommen müssen.
Ich wünsche Ihnen dennoch eine unterhaltsame und eine spannende Europameisterschaft. Jürgen Roth, Autor und Satiriker und Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Vielen Dank. Flick, Flick, hurra, Hansi Flick also scheint der Richtige zu sein. Ist der deutsche Fußball noch zu retten? Wir geben ihm eine Chance. Das Team der Woche, Birgit Spielmann, Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Bianca Schwarz, Markus Hürken. Mein Name, Uwe Bernd. Schönes Wochenende.